HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Britta Waldschmidt-Nelson, stellvertretende Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Washington, D.C. und Professorin für amerikanische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Guten Tag, Frau Waldschmidt-Nelson.
Guten Tag, Herr Walter.
Morgen ist der 21. Februar. Das ist der 50. Todestag von Malcolm X. Sie haben die erste auf Deutsch geschriebene Biografie von Malcolm X verfasst. Warum Malcolm X?
Weil Malcolm X einer meiner Ansicht nach der wirklich faszinierendsten, bedeutendsten und auch schillerndsten afroamerikanischen Führungsfiguren des 20. Jahrhunderts ist in Amerika. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es ja in dem sogenannten Post-Racial Amerika doch wieder zu erheblichen Rassenspannungen gekommen ist, hat eine Figur wie er einfach nochmal sehr großen Appeal im öffentlichen Diskurs.
Frau Waldschmidt-Nelson, Sie pendeln zwischen Washington und München. Wo ist Ihr Lebensmittelpunkt zurzeit?
In Washington, D.C., ganz klar. Ich bin zwar auch öfter in München, aber bin jetzt beurlaubt im Moment in meiner Funktion als Professorin dort und lebe und arbeite in Washington, D.C.
Sie haben schon den Begriff Post-Racial Society gebraucht, also eine Gesellschaft, in der Rassismus oder Rasse, schwieriges Wort in Deutschland, nicht mehr so eine große Rolle spielt. Welche Rolle spielt in der öffentlichen Auseinandersetzung Malcolm X? Oder anders gefragt, wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner kennen heute noch den Namen Malcolm X?
Also ich würde sagen, doch die große Mehrheit, definitiv, also praktisch alle Afroamerikaner, aber auch die meisten Weißen kennen schon noch Malcolm X heute in Amerika. Denn er ist einfach durch seine Wirkung in der populären Kultur allgegenwärtig, in der Musik, in der Kunstszene. Es sind ja auch nicht gerade ganz so viele Denkmäler und öffentliche Stätten wie beim Martin Luther King nach ihm benannt, aber doch, es finden sich in fast jeder größeren Stadt irgendwelche Malcolm X-Straßen, viele afroamerikanische Kulturzentren sind nach ihm benannt, öffentliche Parks, Theater, Musikgruppen, Chöre und so weiter. Dadurch wird sein Erbe schon in Erinnerung gehalten, auch wenn viele Leute meistens nur sehr ausschnitthafte Vorstellungen von dem haben, was Malcolm X eigentlich bedeutet hat und wofür er stand.
In Deutschland ist er nicht so bekannt. Auf Twitter-Länge, Ihrem Buch zu entnehmen, der Lebensweg des Malcolm X würde ungefähr so gehen. Guter Schüler, drogensüchtiger Krimineller, Sprecher der Nation of Islam, internationalistischer Humanist, Märtyrer. Das waren jetzt sehr plakative Stichworte. Ich würde gern mit Ihnen mich der Figur Malcolm X nähern über seine verschiedenen Namen. Die Namen, die er im Laufe seines Lebens getragen hat. Wir kennen ihn als Malcolm X. Am Ende seines Lebens nennt er sich El-Hajj Malik El-Shabazz. Geboren wird er als Malcolm Little. Zwischendurch heißt er auch nochmal Detroit Red. Fangen wir mal an mit dem Malcolm Little. Geboren 1925. Was war das für eine Kindheit?
Das war eine Kindheit, die, kann man sagen, von Armut und Instabilität geprägt war vor allem. Malcolms Vater war so eine Art Itinerant, also so ein Wanderprediger, Baptistenprediger, der gleichzeitig Anhänger von Marcus Garvey war. Und Garvey, ich weiß nicht, ist vielleicht nicht allgemein bekannt, ist also die Bewegung für das Back to Africa Movement von Marcus Garvey. Der hat dann auch eine Organisation gegründet, die hieß die United Negro Improvement Association und war eigentlich wirklich die erste schwarze nationalistische Bewegung, die einen Massenappeal hatte in Amerika. Also Garvey war ein Einwanderer aus Jamaika, der das gemacht hat. Und Malcolms Eltern waren beide Garvey-Anhänger. Und Garveys Bewegung stand halt dafür, dass man stolz sein sollte, schwarzer zu werden, dass man die Diskriminierung und die Segregation nicht einfach so hinnehmen sollte. Und das führte natürlich zu großen Anfeindungen von weißen Herrenmenschen oder wie man das auf Deutsch sagt, also White Supremacists. Das führte halt auch dazu, dass Malcolms Vater, Earl Little, hat oft seine Stelle verloren und sie sind sehr viel umgezogen. Einfach diese Instabilität von Stadt zu ziehen, nirgendwo wirklich zu verwurzeln, viel mit Verfolgung und Anfeindungen zu tun zu haben. Malcolm schildert auch in seiner Autobiografie, dass also ihr Haus immer wieder angegriffen wurde von Ku Klux Klan-Mitgliedern, die gedroht haben, eben die Familie umzubringen. Als er 6 Jahre alt war, starb sein Vater auch bei einem sehr dubiosen Unfall. Er war also irgendwie vor eine Straßenbahn gefallen und überfahren worden. Der Polizeibericht, der natürlich weißen Polizisten sagte, das war halt ein Unfall. Aber Malcolms Mutter und auch er selber haben eigentlich immer geglaubt, dass das Mord war, dass eine weiße Gruppe, die nannte sich The Black Legionnaires, komischerweise, dass sie eben...
Also die schwarzen Legionäre?
Ja, Ja, also komischer Name, aber das war halt die Black Legions hießen die. Dass die mehr, also eine Gruppe weißer Gegner von Malcolms Vater, dass die den umgebracht hätten. Und davon ging er immer aus. Und das war also auch so der Beginn seines Hasses auf Weiße und das tiefe Misstrauen, was sie hatten. Das andere war dann eben, dass seine Mutter, die halt einfach psychisch auch ein bisschen instabil war und mit der Situation völlig überfordert war, diese immer wachsende Kinderschar großzuziehen, mit den Sozialbehörden auch ständig in Konflikt geriet und dann schließlich einen Nervenzusammenbruch hatte und von einem weißen Richter dann zwangseingewiesen wurde in eine Nervenanstalt und die Kinder wurden dann auf verschiedene Pflegefamilien und Heime verteilt. Malcolm landete dann eben in einem Heim für schwer erziehbare Jungen. Ja, das trug auch jetzt nicht langfristig dazu bei, seine Haltung zur weißen Mainstream-Gesellschaft zu verbessern.
Also wenn Sie so erzählen, da wird plausibel, warum er mal gesagt hat, seine Jugend sei ein Albtraum gewesen. Und die Hautfarbe spielt aber auch innerhalb der Familie eine wichtige Rolle. Also nicht nur als sozusagen Grund für eine Diskriminierung von außen durch Weiße, sondern auch innerhalb der Familie schreiben Sie, dass Malcolm X der Liebling oder Malcolm Little zu dem Zeitpunkt noch der Liebling seines Vaters gewesen sei. Der Vater war selbst tiefschwarz und die Mutter fast weiß. Und Malcolm war das hellhäutigste von 7 Kindern. Noch dazu hat er rotbraune Haare gehabt, was ja auch ungewöhnlich ist, graublaue Augen. Und dafür wurde er wiederum gehänselt, als Chinaman oder als Eskimo gehänselt. Von den eigenen Geschwistern wurde er bezeichnet als Freak of Nature. Er ist aufgewachsen, also quasi auch mit einem starken Gefühl für die Farbbarrieren in der US-Gesellschaft. Gibt es die heute auch noch so?
Doch, die gibt's schon noch so. Also mir ist das gerade auch aufgefallen, mal bei einem Interview und einem Gespräch von Turi, das ist ein schwarzer Kulturkritiker und Schriftsteller, der auch darüber berichtete, der ist eben auch sehr hellhäutig, ja, weil seine Mutter auch fast weiß ist, der auch das immer wieder aufs Brot geschmiert bekommen hat, zum Beispiel als er Mitglied der schwarzen Student Union war, ne, dass er nicht wirklich schwarz genug sei, um da mitzumischen. Und man findet das ja oft, dass also gerade jemand, der vielleicht dann eben dafür angefeindet ist, dass er nicht schwarz genug aussieht, dann alles tut, um sozusagen doppelt zu kompensieren, um seine Schwarzsein und seine schwarze Radikalität also unter Beweis zu stellen. Also Malcolms Großmutter kam ja eben auch aus der Karibik und da ist es interessant zu sehen, dass Malcolm immer unterstellt, dass eben das Ergebnis, der Grund, warum seine Mutter so hellhäutig war, dass sie eben vergewaltigt wurde. Es gibt aber inzwischen einige Scholars, die also auch wirklich da waren und das weit erforscht haben und es gibt überhaupt keine Belege dafür, dass es wirklich so eine Vergewaltigung gegeben hat, sondern eigentlich deuten alle Zeugnisse, soweit man sie noch finden kann, darauf hin, dass eben seine Großmutter ein Verhältnis hatte mit so einem Iren, vor dem wiederum ihre Mutter sie auch gewarnt hat, ja, also auf jeden Fall, dass sie einfach ein Liebesverhältnis hatte. Und dieses gemischtrassige Liebesverhältnis war natürlich später, man muss sich daran erinnern, dass als Malcolm seine Autobiografie geschrieben hat, war er Mitglied der Nation of Islam, die also gemischtrassige Beziehung absolut verurteilt hat. Und darum gerät man dann in diesen Diskurs, dass man jede Art von Beziehung zwischen Weißen und Schwarzen dann nur noch in einem Kontext von Rape, also von Vergewaltigung und Gewalt sehen kann. Und Malcolm hat dann auch oft gesagt, I hate every drop of this rapist's blood in my body. Also er hasst jeden einzelnen Blutstropfen von diesem Weißen in seinem Körper. Und dadurch entsteht dann eben dieser Hass und natürlich auch diese innere Zerrissenheit.
Spielt hier natürlich auch an auf die Geschichte der Sklaverei, dass eben zu Tausenden und Hunderttausenden schwarze Sklavinnen von ihren weißen Sklavenhaltern vergewaltigt wurden. Ne?
Das stimmt, das ist natürlich historische Tatsache und darüber sollte man auch in keiner Weise hinwegsehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt durchaus so, dass es immer wieder, auch schon zu Sklavenzeiten, es gab ja auch genug freie Schwarze und andersrum, Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen gegeben hat. Aber dass eben ganz viel auch heute noch in bestimmten Kreisen solche Beziehungen halt absolut nicht akzeptabel sind.
Noch ein Schlüsselerlebnis in der Jugend des Malcolm Little, Frau Waldschmidt-Nelson. Der Brand des Hauses oder die Geschichte der Brände, muss man ja fast sagen.
Richtig, ja. Also das Feuer, das zieht sich so ein bisschen tragisch direkt als Element durchs Malcolms Lebens, weil als die Familie es dann endlich mal geschafft hat, ein Haus zu erwerben, kamen dann hinterher eben auch die Besitzer an und sagten, nein, da stand aber irgendwie im Kleingedruckten des Vertrags, es dürfen nur Weiße hier in dieser Gegend Häuser besitzen und sie sollten dann mehr oder weniger enteignet werden. Und in der folgenden Nacht ging dann eben das Haus in Flammen auf. Es gibt da sehr unterschiedliche Interpretationen. Für Malcolm war klar, dass also weiße Rassisten dieses Haus angezündet hatten. Sein Vater hat dann auch da geschossen oder noch gesagt, und die Feuerwehr hätte nicht geholfen. Es gibt andere Berichte darüber, die sagen, naja, vielleicht hat Earl Little das Haus auch selber angezündet, denn er wollte halt nicht, dass die Weißen das dann einfach wieder bekommen. Aber für Malcolm als Kleinkind war halt einfach die Tatsache die, dass sein Haus vor seinen Augen abbrannte und sie dann erstmal obdachlos waren und bei anderen Familien unterkommen mussten und dass die Familie auch dadurch wieder finanziell erstmal sehr schlecht dastand. Und wie wir wissen, ist eben hinterher, kurz vor Ende seines Lebens, wurde sein eigenes Haus, in dem er ja dann mit seiner schwangeren Frau und seinen 4 Töchtern wohnte, auch von eben Gegnern, in dem Fall allerdings Mitglieder der Nation of Islam, mit Brandbomben traktiert und ging in Flammen auf.
Zu diesem Teil seines Lebens kommen wir später noch. Das war jetzt sozusagen das erste Kapitel. Malcolm Little, wie wird er zu Malcolm X? Darüber reden wir gleich. Vorher aber haben wir eine Musik zum Thema, die Sie mitgebracht haben, Frau Waldschmidt-Nelson. Was hören wir?
Wir hören von Miriam Makeba, Do You Remember Malcolm?
Malcolm, fragt die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba 1975. Wir erinnern an Malcolm X im Doppelkopf auf HR2 Kultur mit Britta Waldschmidt-Nelson. Sie ist die Autorin der ersten deutschsprachigen Biografie. Und eben als das Stück lief von Miriam Makeba, haben sie gesagt, sie wollen unbedingt noch eine Geschichte loswerden zur Kindheit des Malcolm Little alias Malcolm X.
Ja, es gab ein Erlebnis, das er als Schüler hatte. Malcolm war ja der einzige schwarze Junge in einer Klasse von Weißen und war aber trotzdem recht beliebt. Er wurde sogar einmal als Klassensprecher gewählt und war auch offensichtlich ein relativ guter Schüler, so bis zum 7., 8. Schuljahr. Und dann gab es so eine Phase, in der eben die Lehrer die Kinder fragten, was sie denn mal werden wollten und eben so Berufsoptionen mit ihnen diskutiert haben. Und als Malcolm dann eben auch von seinem Lieblingslehrer gefragt wurde, was er denn gerne werden wollte, hat er gleich gesagt, er möchte mal gerne Anwalt werden. Woraufhin der Lehrer zu ihm dann sagte, ja, also Malcolm, du musst schon realistisch sein. Anwalt, das ist kein Beruf für Nigger. Ja, mach doch was mit deinen Händen. Ja, also du bist doch gut mit Woodwork. Warum wirst du nicht Schreiner?
Und Nigger war aber dann von der Intention praktisch gar nicht so diskriminierend gemeint. Das war sozusagen die natürliche Ansprache.
Das ist eben auch so ein Punkt. Das war damals im üblichen Sprachgebrauch, dass weiße Schwarze mit Nigger anredeten, dass erwachsene schwarze Männer mit Boy, also mit Junge, angeredet wurden, dass zum Beispiel die Anrede eben Mr. oder Mrs., Herr oder Frau, Schwarzen grundsätzlich verweigert wurde. Das fiel einem dann kaum noch auf, sagt Malcolm. Aber in dem Moment, das, was ihn da störte, war auch nicht unbedingt das Wort Nigger, sondern dass einfach vollkommen feststand in den Augen der Weißen, dass egal wie begabt, und Malcolm war ohne Zweifel ein hochbegabter, hochintelligenter Junge oder junger Mann, dass ausgeschlossen war, dass er jemals in irgendeinen Beruf vorstoßen konnte, der eben White Collar war, also akademischer Beruf. Und das hat ihn damals zutiefst frustriert. Also das steht in der Autobiografie, man hört es aber auch von seinen Geschwistern. Das war ein einschneidendes Erlebnis, was dazu geführt hat, dass er sich dann in der Schule überhaupt keine Mühe mehr gegeben hat und im nächsten Schuljahr dann auch die Schule hingeschmissen hat, sein Haus verlassen hat und zu seiner Halbschwester Ella nach Boston zog.
Und sich dann den nächsten Namen zugelegt hat. Bevor er Malcolm X wurde er Detroit Red. Richtig. Und hat auch einen anderen Beruf ergriffen als Anwalt, eher die Gegenseite.
Ganz genau, wobei da gab es noch eine Zwischenphase, also während er in Boston lebte, hat seine Halbschwester Ella ja schon irgendwie am Anfang versucht, ihn da irgendwie in eine ordentliche Berufslaufbahn zu bekommen. Malcolm hat sich dem aber widersetzt und hat dann immer mehr im Rotlichtmilieu sich wohlgefühlt, in Jazzclubs, hat dann angefangen mit Drogen zu handeln und in New York kannte ihn keiner. Er stammte ja ursprünglich aus Lansing in Michigan und das kannte keiner und dann hat er gesagt, er kommt aus Detroit. Und weil er so rote Haare hatte, hat er dann den Spitznamen bekommen, Detroit Red. Das war also ein Name, in der sozusagen in der New Yorker Unterwelt dann bekannt war als Detroit Red.
Und er hat eine Gangsterkarriere dann hingelegt, die wohl nicht so glamourös war, wie sie beispielsweise in der Filmbiografie von Spike Lee dargestellt wird, oder?
Richtig, ja. Das liegt aber auch daran, dass Malcolm auch in seiner Autobiografie diesen Teil seines Lebens sehr, sehr ausführlich darstellt, sehr ausmalt und auch, wenn man der neueren Forschung eben Glauben schenken kann, auf jeden Fall stark übertreibt. Also er tut da wirklich, als wäre er also ein riesen Gangsterboss gewesen, der also mit den Prostituierten rumgemacht hat und schwere Einbrüche beging und alles Mögliche und da also sich mehr oder weniger Duelle lieferte mit anderen Kriminellen. Die Wahrheit sah wohl eher so aus, dass er jemand war, der halt mit Kleinkriminalität vor allem seinen eigenen Drogenkonsum finanzieren wollte oder musste. Auch halb im Rotlichtmilieu, so, aber eher so als Hilfszuhälter, nicht als wirklicher Zuhälter. Und er war längst nicht so eine große Nummer. Aber er übertreibt das aus meiner Sicht deshalb so in der Autobiografie, um praktisch, die Autobiografie soll ja auch darstellen, wie ihn Allah und wie ihn die Nation of Islam gerettet hat aus diesem kriminellen Dasein. Und man kann dann ja natürlich die Größe des Wunders noch erhöhen und betonen, wenn man eben zeigt, wie furchtbar man vorher war.
Sie sagen Rotlichtmilieu, Prostituierte, wie war Malcolm X oder Malcolm Little oder Detroit Reds Verhältnis zu Frauen?
Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Er hat, glaube ich, durch das Problem in dem psychischen Verfall seiner Mutter immer so ein bisschen Vertrauensprobleme von Anfang an mit Frauen gehabt. Er hat in Boston lange Zeit eine weiße Freundin gehabt. Er hat aber auch viele Verhältnisse mit verschiedenen Frauen gehabt, mit Prostituierten und anderen. Er hatte dann wohl auch gerade in der Zeit, wo er auf der Eisenbahn als Sandwichverkäufer arbeitete, Freundinnen gleichzeitig in verschiedenen Städten. Er hat Frauen, glaube ich, lange Zeit wirklich nur als Sexobjekte gesehen und ein sehr patriarchalisches Männerbild gehabt, was er übrigens hinterher in der Zeit der Nation of Islam auch fortgesetzt hat, also nicht mehr im Sinne von verschiedene Frauen haben, sondern dann sehr streng monogam lebend, aber trotzdem die Einstellung habend, dass Frauen also beschränkt sein sollen auf die dienende Rolle dem Mann gegenüber und sich zu Hause um die Kinder und den Haushalt zu kümmern haben.
Hat dieses Verhältnis zu Frauen auch mit so einer gekränkten Männlichkeit zu tun? Es gibt ja diese Theorie, dieses Gefühl, schwarzer Männer nicht gebraucht zu werden. Das ist so eine Art Kompensation, diese Supermännlichkeit.
Ja, diese Supermännlichkeit ist sicher eine Gegenreaktion gegen die sogenannte Entmännlichung auch durch die Sklaverei. Das ist ja leider, finde ich, ein ganz fataler Zug in manchen Kreisen des Black Nationalism, also des schwarzen Nationalismus, dass man sozusagen an der Entmännlichung sind dann auch noch die schwarzen Frauen schuld und wir Männer haben mehr unter der Sklaverei gelitten als die Frauen, denn uns wurde ja sozusagen alle Herrschaft, die wir haben müssten, entnommen. Bei den Frauen war das ja nicht so schlimm, weil die ja sowieso keine Herrschaft haben, ja, aber wir wurden sozusagen durch die Sklaverei noch mehr gedemütigt und das kompensiert man dann gerne durch dieses Hypermacho-Gehalt habe, was sehr unschön ist und was zum Beispiel auch zu einer massiven Homophobie führt, also einer Feindlichkeit der Homosexualität gegenüber. Und deshalb gab es ja dann auch ganz furchtbare Gegenreaktionen, als ein Biograf von Malcolm X, der Bruce Perry, ein amerikanischer Journalist und Psychologe, der so auch Psychohistorie macht und der hat halt viele, viele hundert Menschen interviewt und in seiner Biografie, die dann 91 erschien, über Malcolm halt auch geschrieben, dass in Rotlichtmilieu Malcolm war mit großer Wahrscheinlichkeit halt auch selber ein mehr oder weniger homoerotisches Verhältnis hatte mit einem älteren weißen Mann, für das er sich bezahlen ließ. Das wurde damals natürlich verfemt als entsetzlicher weißer Angriff auf eben diese schwarze Männlichkeit. Malcolm ist ja das Symbol der schwarzen Männlichkeit.
Diese Mixtur aus Homophobie und so einer Hypermännlichkeit findet man ja bis heute auch im Hip-Hop oder auch in Jamaika, wo das ähnlich ist, wo die Homophobie noch viel drastischer ist und viel mehr so in der Gesellschaft verankert ist.
Richtig, ja. Gerade auch in diesem sogenannten Gangster-Rap. Es gab ja auch durchaus auch Initiativen von schwarzen Frauen inzwischen, die sich wirklich dagegen verwahren und gegen diesen Gangster-Rap ankämpfen, weil sie sagen, es ist nicht okay, also Frauen so zu verunglimpfen und so übel über sie zu reden.
Vom Gangster zum Prediger. Wie ist diese Läuterung vonstatten gegangen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Mhm.
Das Schlüsselerlebnis war sicher der Gefängnisaufenthalt für Malcolm. Er hat ja hinterher auch gesagt, er preist Allah sozusagen dafür, dass er im Gefängnis landete. Am Anfang war das für Malcolm natürlich die Katastrophe. Er selbst sagt, man habe ihm auch im Gefängnis den Spitznamen Satan gegeben, weil er eben so wild war und so antireligiös. Und der erste Schritt, sag ich mal, in eine Gegenrichtung kam durch einen mitgefangenen Bembry, den er kennenlernte. Und das war der erste schwarze, sag ich mal, Intellektuelle, den er kennenlernte, der also allein Kraft seiner Worte andere überzeugen konnte und nicht, indem man eben zuschlägt oder indem man irgendwie mit Waffengewalt sich durchsetzt. Und das wurde so eine Art väterlicher Freund für Malcolm und der Bembry hat wohl schnell gemerkt, dass Malcolm eigentlich einen sehr klugen Kopf hat und hat gesagt, nutz dein Gehirn endlich. Und dann fing Malcolm eben an mit einem wirklich beeindruckenden Selbststudium. Er hat auch Kurse besucht, so Fernkurse, da gab es ja auch die Möglichkeiten. Und was dann passierte, war, dass inzwischen einige seiner Geschwister einer religiösen Sondergemeinschaft beigetreten waren, die hieß Nation of Islam. Ist, sag ich mal, eine an den Islam angelehnte schwarznationalistische Religionsgemeinschaft, die auch mehrere, sag ich jetzt mal, Grundüberzeugungen hat, die nicht mit dem orthodoxen Islam übereinstimmen. Darum wird die Nation of Islam wurde und wird nicht von der Umma, von der Weltgemeinschaft des Islam anerkannt. Und einer der Grundglaubenswahrheiten dieser Nation of Islam ist, dass also Allah Gott schwarz ist, dass alle Schwarzen die geliebten Kinder Gottes sind und von Natur aus gut sind, wohingegen alle Weißen von Natur aus böse sind und blauäugige Teufel sind, die am Leid der Schwarzen schuld sind. Und eines Tages wird Allah also auf die Erde zurückkommen und in der großen Schlacht von Armageddon dann die Weißen vernichten und den Schwarzen ihren rechtmäßig angestammten Platz als Herrscher der Erde wiedergeben. Und diese Glaubensgemeinschaft, die Nation of Islam, die war 1930 gegründet worden von Fard, so einem Schwarzen auch Wanderprediger, hat in den Gefängnissen phänomenale Rekrutierungserfolge erzielt. Denn eine Religion, sag ich mal, die alle Schuld am Bösen, was den Schwarzen widerfährt, auf die Weißen schiebt, ist natürlich für junge schwarze Kriminelle, die im Gefängnis sitzen, ausgesprochen attraktiv. Denn dann muss ich ja nicht sagen, ich bin selber an meiner Misere schuld, weil ich mich falsch verhalten habe, sondern das war den bösen weißen Teufel, die dafür gesorgt haben, dass ich hier bin.
Er nennt sich um. Aus Detroit Red, dem Gangster, wird Malcolm X. Mhm. Wofür steht das X?
Das X steht für den verloren gegangenen wahren afrikanischen Nachnamen und soll eben an diesen erinnern. Die meisten der schwarzen Amerikaner stammen eben von Sklaven ab und diese Sklaven wurden ja entführt, geraubt aus Afrika, wurden dann über die Middle Passage in die Amerikas gebracht und mussten dann zwangsläufig den Nachnamen ihres Besitzers annehmen. Und die Nation of Islam wollte da ganz klar einen Bruch machen. Man sollte also zum einen sagen, dein wahrer Name ist dir geraubt worden, darum nehmen wir jetzt das X. Und zum Zweiten sollte es auch diesen Bruch darstellen mit dem Althergebrachten, ja, mit der Verbindung mit dieser Welt der Weißen, von der man sich separieren wollte.
Malcolm X erlebt dann einen rasenden Aufstieg innerhalb der Nation of Islam, wird das bekannteste Gesicht eigentlich fast der Nation of Islam. Wie kommt das? Sein Charisma, seine Redekünste?
Ich denke, da kommen mehrere Dinge zusammen. Das eine war wirklich, dass der Mann einfach ein unglaublich starkes Charisma hatte. Das berichten alle Menschen, die ihn getroffen haben, sei es Maya Angelou, die sagte, also seine Aura war wie ein Wüstensturm, die einen durchdrang oder andere. Also Malcolm war halt jemand, wenn der einen Raum betrat, dann knistert die Luft sozusagen, alle guckten hin. Aber sicherlich kam noch dazu, dass Malcolm ein Mensch war mit einer unglaublich großen Selbstdisziplin und einem unglaublichen Arbeitswillen. Also der hat 14...
Auch sexuelle Abstinenz, schreiben Sie, ne?
Das auch, ja. Er hat also wirklich ganz streng, das gehörte auch, also vielleicht sollte ich das noch hinzufügen, die Nation of Islam hat also ganz strenge Gebote, die eingehalten werden müssen. Dazu gehört absolute sexuelle Abstinenz bis zu der Ehe und auch Ehebruch wird also allerstrengst bestraft und natürlich auch Verhältnisse eben zu Weißen sind sowieso verboten. Man muss hart arbeiten, 5-mal am Tag beten, man muss der Nation of Islam Tribut zalen, also mindestens 10-30% des Einkommens musste man abliefern. Natürlich sind auch Alkohol und Drogen absolut verboten. Malcolm hatte die seltene Fähigkeit, dass er wirklich mit dem einfachen Schwarzen, dem Kriminellen, dem Ex-Con, dem Obdachlosen auf der Straße genauso gut kommunizieren konnte wie mit einem hoch ausgebildeten Publikum an der Oxford University. Und Elijah Muhammad hat das natürlich auch schnell entdeckt. Malcolm war ja erst
Elijah Muhammad, der damalige Chef der
Nation der Anführer. Der Nation of Islam, richtig, hat das sehr schnell gemerkt, was für ein unglaubliches Talent er da hat. Und dass Malcolm die Zahl der Mitglieder in jedem Tempel, in den er geschickt wurde, also Tempel sind die Gemeinden quasi, die Kirchen der Nation of Islam, da hat Malcolm also die Mitgliedszahlen in kürzester Zeit verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht. Und also insgesamt hat sich also auch die Mitgliedszahl also die Anhängerschar, als Malcolm X Mitglied der Nation of Islam wurde, da hatten die weniger als 1000 Anhänger, da hatten die ein paar hundert Anhänger. Und 10 Jahre später hatten sie Hunderttausende von Anhängern. Das lag hauptsächlich an ihm. Das muss man
und
ganz klar
durch
sagen.
Durch diese Popularität und durch das Anwachsen der Nation of Islam kam Die Nation und Malcolm X selbst vor allem auch ins Visier von Polizei und von Geheimdiensten. Was war gefährlich an der Nation of Islam? Sie haben ja gesagt, die haben sich eigentlich als unpolitische Organisation begriffen.
Richtig, aber das wussten ja die Weißen nicht unbedingt. Und J. Edgar Hoover war der damalige FBI-Direktor, war sehr, sehr misstrauisch eben gegenüber jeder Form des schwarzen Separatismus oder schwarzen Nationalismus. Die Schwarzen waren ihm unheimlich und er hat ja auch die Bürgerrechtsbewegung, auch Martin Luther King, bespitzeln lassen ohne Ende. Und das Gleiche war mit der Nation of Islam. Da haben sie auch Spitzel drauf angesetzt. Und Malcolms Rhetorik war natürlich extrem auch anti-weiß und hat die Amerikaner das kapitalistische System und die Unterdrückung der Schwarzen angeprangert. Also er hat da kein Blatt vor den Mund genommen, sondern in sehr aggressiver Weise. Und durch sein Charisma war er auch eigentlich, muss man wirklich sagen, der erste schwarze Amerikaner im 20. Jahrhundert, der eben nicht wie King auf Versöhnlichkeit da war, sondern jemand, der wirklich scharfe Kritik übte an dieser Diskriminierung und am weißen Rassismus, der nicht nur nationale, sondern dann auch internationale Medienaufmerksamkeit erreicht hat.
Da kommen wir zum nächsten Namen. Mhm. El-Hajj Malik El-Shabazz. Mhm. Was hat es mit diesem Namen auf sich?
Ja, das war der Name, den er nach seiner Hajj, also nach seiner Pilgerreise nach Mekka angenommen hat. Wie es dazu kam, muss man vorher quasi noch dazwischen schalten, warum es zum Bruch zwischen Malcolm und der Nation of Islam kam. Das war ja, sage ich mal, für ihn kein einfacher Schritt, denn die Nation hatte ihn groß gemacht, hatte ihn gerettet sozusagen aus dem Gefängnis, aus der Verlassenheit, hatte ihn zum Glauben an Allah geführt. Und man muss auch dazu sagen, dass Elijah Muhammad für Malcolm wirklich auch eine Art Ersatzvater geworden war. Die beiden hatten viele Jahre lang ein sehr, sehr enges, herzliches Verhältnis und Malcolm verehrte Elijah Muhammad zutiefst. Spannungen ergaben sich jedoch aus diversen Gründen. Das eine war, dass gegen Ende der 50er und vor allem ab Anfang der 60er Jahre die Bürgerrechtsbewegung, die Malcolm ja vorher immer verteufelt hatte und angegriffen hat, der fand ja also auch die Methode des gewaltlosen Widerstands lächerlich und hat immer gesagt, King und Rassenintegration ist sowieso schrecklich, King ist ein Agent der Weißen, ja. Aber er hat ja dann auch gesehen, was die Schwarzbürgerrechtsbewegung erreicht hat, ja, und wie sie im Süden vorankam. Und gerade 64 wurde ja dann auch der Civil Rights Act von 1964 verabschiedet, der eben die legale Rassentrennung in den Vereinigten Staaten abgeschafft hat, was ein revolutionärer Fortschritt war. Und dass eben für das Wahlrecht gekämpft wurde und überhaupt, dass die Schwarzen eben ankämpften gegen dieses rassistische System, das hat Malcolm beeindruckt und da wollte Malcolm mitmachen und hat zum Teil auch mitgemacht. Er hat da mit anderen Gruppen in New York gemeinsam Kundgebungen veranstaltet und Demonstrationen und das hat Elijah Muhammad nicht gepasst, denn er wollte ja, wie ich vorhin schon sagte, dass seine Mitglieder alle sich vollkommen unpolitisch verhalten und so kam es also immer mehr zu Spannungen zwischen Malcolm und seinem Wunsch, sich stärker politisch zu engagieren und die Nation of Islam auch zu einer politischen Kraft zu machen und dieser Vorgabe von Elijah Muhammad, dass man eben rein ein spiritueller Verein bleiben wollte. Der zweite Grund war, dass es halt auch innerhalb der Führungsklique, dass es da sehr viel Eifersucht auf Malcolm gab. Denn Malcolm war eben kein direktes Familienmitglied, galt aber trotzdem mehr oder weniger als der designierte Nachfolger von Elijah Muhammad, war auch das bekannteste öffentliche Gesicht der Nation of Islam. Da spielte auch Geld eine Rolle. Malcolm war jemand, der sehr diszipliniert war, der sehr hart arbeitete und der wirklich immer jeden Pfennig, den er irgendwie extra verdiente, an die Nation of Islam abführte.
Da fließt das Geld dann von dort ironischerweise an die unehelichen Kinder von Elijah Muhammad. Das ist ja auch eine schöne Geschichte.
Richtig, da wollte ich eben drauf kommen, denn innerhalb der Nation of Islam gab es eine Menge Korruption und die haben sich sehr bereichert. Also die Familie von Elijah Muhammad hat sich bereichert. Der schlimmste Fall der Korruption war eben dann der, dass Elijah Muhammad, also derjenige, der predigte die strengsten Moralvorstellungen und auch jeden anderen, unter anderem auch Malcolms eigenen Bruder Reginald, weil er einmal ein außereheliches Verhältnis gehabt hatte, mit Schimpf und Schande aus der Nation davongejagt hatte. Also es wurden ja wirklich drakonische Strafen verhängt und es kam dann eben heraus, dass Elijah Muhammad jahrelang Affären hatte mit seinen zum Teil blutjungen Sekretärinnen und eben nicht nur Affären hatte, sondern damals gab es ja noch nicht so effektive Verhütung, mit denen Kinder hatte und diese Sekretärinnen wurden dann wegen moralischer Verfehlung mit Schimpf und Schande aus der Nation gejagt, aber die Alimente für die Kinder wurden dann eben hintenrum bezahlt. Als Malcolm das herausfand, das war ein furchtbarer Schock für ihn. Und da gab es einfach einen inneren Vertrauensbruch. Er hat sich dann von der Nation of Islam getrennt.
Also wir sind jetzt im Winter 1963 nach der Ermordung 64. von Kennedy,
richtig,
die ja ein Schock auch für viele Schwarze gewesen ist. Und da äußert sich Malcolm X eher despektierlich über Kennedy.
Ja, also es kam dann zum Bruch und Malcolm wurde auch massiv bedroht dann von der Nation of Islam und war auch sehr verzweifelt. Ich meine, man darf nicht vergessen, es war zwar eine Entwicklung, die sich sicher länger abzeichnete, als er das darstellt, aber es war trotzdem für ihn schon eine Katastrophe. Ja, das war die Organisation, die ihm geistige, physische, finanzielle Heimat gewesen war für praktisch 15 Jahre und dann auf einmal sich von der zu trennen, da all das aufzugeben, wofür er auch vorgestanden hat, war ein Schock. Und um über diesen Schock überhaupt erstmal praktisch damit fertig zu werden, hat er dann diese Pilgerreise gemacht, die ja eigentlich jeder gläubige Muslim ohnehin einmal in seinem Leben mindestens machen sollte, nämlich nach Mekka. Und über diese Reise berichtet er dann nochmal sehr eindrucksvoll, dass die dann quasi viel in ihm auch nochmal zementiert hat, dahingegen, dass er gemerkt hat, dass die zentrale Glaubensdoktrin der Nation of Islam falsch sind, zum Beispiel eben die Verteufelung aller Weißen. Ja, Malcolm sagt ja dann, mein Gott, er war da und er ist wunderbar aufgenommen worden von all diesen weißen Muslimen. Also er redet da von Arabern, die ja, also sag ich mal, eigentlich in der Mitte sind zwischen weiß und was Hausfarbe angeht. Aber für ihn waren es definitiv eben eigentlich weiße, blauäugige Muslims, die ihn da mit Respekt behandelten. Er stellt das dann in der Autobiografie wirklich als so ein Erweckungserlebnis quasi dar, dass er auf einmal merkt, vor Allah sind alle Menschen gleich, es geht nicht um Hauptfarbe. Und wenn man Allah wirklich liebt, dann kann man das auch überwinden.
Rita Waldschmidt-Nelson, Biografin von Malcolm X. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Der Name El-Hajj Malik El-Shabazz. Was bedeutet der?
Es ist so, dass wenn man eben gepilgert ist als Muslim nach Mekka, diese Hajj macht, dann kann man diesen Ehrentitel Hajj übernehmen. Ja, das ist also praktisch so der nach Mekka Gepilgerte. Und der Name Shabazz, das ist eben eine der original praktisch schwarzen Volksstämme, die es gab. Die hießen eben die Shabazz, the Tribe of Shabazz. Und deshalb nimmt er das dann an. Und Malik ist einfach ein arabisches Wort für Fürst oder König.
Wir kommen zur Musik, Frau Waldschmidt-Nelson. Ich würde Sie um eine Bildbeschreibung bitten. Wir haben nämlich das Cover der nächsten Musik hier liegen, eine Langspielplatte. Was sehen Sie da?
Ja, das ist das Cover von KRS-One von Boogie Down Production und man sieht, wie eben KRS-One, also dieser Rapper, eine Szene nachstellt, die sehr ikonisch geworden ist. Das ist übrigens eine Szene, die auch damals schon gestellt war. Also auch Malcolm ist auch interessant. Malcolm hat ja immer viel über Selbstverteidigung geredet und jeder soll sich bewaffnen und Schwarze sollen Waffen Clubs haben. Malcolm X hat selber nie eine Waffe getragen. Er hatte zwar eine Waffe, aber er hatte also Selbstverteidigung nur einen kleinen, mit einer Gaspatrone gefüllten Füllhalter dabei. Also was man heute eigentlich auch eher so einer Frau vielleicht mitgeben würde zur Selbstverteidigung. Malcolm hatte nie eine Pistole dabei. Aber auf diesem Bild, was wir jetzt hier haben, sieht man eben genau diese ikonische Szene, dass Malcolm am Fenster steht mit einer Waffe in der Hand und macht den Vorhang so zurück und schaut aus dem Fenster, also quasi gehetzt wie jemand, der wirklich jeden Moment damit erwartet, dass seine Mörder kommen und er muss eben sich und seine Familie schützen.
Interessanterweise heißt der Song dazu Stop the Violence und es geht um die Gewalt im Hip-Hop. Boogie Down Productions.
Worldwide. 1, 2, 3, the crew is called BDP. And if you wanna go to the tip top, stop the violence in hip hop, Y-O. I pick up the pen as my thoughts emerge. These are those words. I glance at the paper to know what's going on. Someone's doing wrong. The story goes on. Mary Lou just had a baby. Someone else decapitated. The drama of the world shouldn't keep us so frustrated. I look, but it doesn't coincide with my books. Social studies will not speak upon political crooks. It's just the presidents and all the money they spent.
Boogie Down Productions, Stop the Violence auf dem Cover. Das berühmte Foto nachgestellt von Malcolm X mit der Waffe in der Hand, wie er aus dem Fenster schaut. Das Foto ist übrigens auch in Ihrem Buch, Frau Waldschmidt-Nelson, hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Wir reden über Malcolm X. Morgen ist der 50. Todestag. Lassen Sie uns zum Ende seines Lebens kommen. Sie sind ja nicht nur Biografin von Malcolm X. Sie haben auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Gegenspieler. Hier Martin Luther King, der Baptistenprediger aus dem Süden, der gewaltlos kämpft für Integration. Dort der militante Separatist, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. So ist die Rollenverteilung eigentlich sehr lange, über viele Jahre, aber in den knapp anderthalb Jahren vor der Ermordung von Malcolm X 1965 verändert sich dieses Verhältnis. Würden Sie sagen, das war eine wechselseitige Annäherung von beiden Seiten?
Dazu hätte es vielleicht kommen können, zu dieser wechselseitigen Annäherung. Und man muss wirklich klar sehen, dass Malcolm nach dem Bruch mit der Nation of Islam da eine ganz fundamentale Kehrtwende seiner Weltsicht gemacht hat. Eben auch durch das, was er geradezu als wieder neues Erweckungserlebnis bezeichnet in Mekka. Da wurde ihm klar, die Weiße sind nicht Teufel. Das Problem ist eben der in Amerika präsente oder überhaupt in der Welt präsente Rassismus, den muss man bekämpfen. Rassismus jeder Art, nicht nur Rassismus von Weißen gegen Schwarze, sondern überhaupt jede Form des Rassismus. Und man muss vor allem soziale Ungerechtigkeit bekämpfen. Und Malcolm ist gegen Ende seines Lebens schrittweise, man kann das wirklich beobachten, von Monat zu Monat mehr dahin gekommen zu sehen, dass eine wirkliche Lösung des Problems der schwarzen Unterschicht in den USA, dass man das nur lösen kann, wenn man zusammenarbeitet, ja, mit anderen, entweder progressiven Kräften, durchaus auch mit Weißen. Er war also am Ende seines Lebens auch zur Zusammenarbeit mit progressiven Weißen bereit, was vorher, zwei Jahre vorher noch undenkbar gewesen wäre. Eine Wandlung weg eben von schwarzen Separatismus und Nationalismus hin zu einer Art, er hat dann auch gesagt, I'm not fighting for black rights or civil rights, I'm fighting for human rights. Also die Idee der Menschenrechtler, ja. Er sprach auch immer davon, what we need is a revolution, we need a revolution of the oppressed people of this world against their oppressors. Also eine Revolution der unterdrückten Völker der Welt, der unterdrückten Gruppen gegen ihre Unterdrücker. Und das war halt was, wo Martin Luther King eigentlich auch hinkam, allerdings ein bisschen zeitversetzt. King ging es sozusagen bis zur Mitte der 60er Jahre primär wirklich noch um die Rassenintegration, um die Abschaffung der gesetzlichen Rassentrennung, um die Gleichberechtigung schwarzer Amerikaner. Und King fing dann eben an, diese Achse von Militarismus, Rassismus und Armut also wirklich anzuprangern. Malcolm hat auch mehrfach versucht, in Kontakt zu kommen in den letzten Monaten seines Lebens. Er hat mehrfach King um ein Treffen gebeten.
King, zu dem es dann nie kam.
Ja, sie haben sich einmal zufällig ganz kurz im März 64 mal auf den Hallen des Kongresses begegnet und sich die Hand geschüttelt. Da gibt es auch ein Foto davon. Das war aber wirklich nur so eine 2 Minuten Begegnung. Mhm. Malcolm hätte sich das gewünscht. Malcolm hat auch aktiv am Ende seines Lebens sich darum bemüht, mit der Bürgerrechtsbewegung zusammenzuarbeiten und war zum beispiel in Selma auf Einladung des Student Nonviolent Coordinating Committee ist er da hingereist. Da war King allerdings gerade im Gefängnis. Und da hat er also auch eine Predigt gehalten auf Einladung von SNCC. Und viele der konservativen Bürgerrechtler fanden das gar nicht gut und hatten Angst, oh Gott, dieser Radikale, was wird er jetzt sagen? Malcolm ist aber zur Coretta Scott King, zur Frau damals von Martin Luther King gegangen und hat gesagt, ich bin nicht hier, um ihrem Mann zu schaden, ich bin hier, um ihrem Mann zu helfen. Mhm. Denn wenn die Weißen sehen, was es für Alternativen gibt, dann werden sie vielleicht eher bereit sein, der Bürgerrechtsbewegung Zugeständnisse zu machen.
Malcolm X wird 1965 ermordet, Martin Luther King 3 Jahre später. Beim Lesen Ihrer Bücher, Frau Waldschmidt-Nelson, über King und über Malcolm X hatte ich immer einen Gedanken im Kopf, nämlich den Gedanken, was wäre, wenn diese beiden Männer nicht ermordet worden wären. Was glauben Sie?
Also ich denke, dass es durchaus dazu hätte kommen können, dass die beiden zu einer Art konstruktiver Zusammenarbeit in bestimmten Punkten gefunden hätten. Sicherlich nicht in allem. Und das ist auch wichtig, dass man sich daran erinnert, dass Malcolm bis zum Ende seines Lebens wirklich daran festgehalten hat, dass Selbstverteidigung einfach ein Grundrecht ist jedes Menschen. Und dass, wenn einen jemand schlägt oder wenn einer sein Kind da erschießen will, dass man dann das Recht hat, sich zu verteidigen. Also diese Feindesliebe in der Art, wie Martin Luther King sie ja propagiert hat und eben diesen gewaltlosen Widerstand gepredigt hat. Also in der Wahl der Methode wären sich die beiden wahrscheinlich nie einig geworden. Aber Malcolm X hat das schon früh klar gesehen und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass King das auch später gesehen hätte, dass in ihrer Zielsetzung, nämlich in der Bekämpfung des Rassismus, der Segregation, der Diskriminierung und der sozialen Ungerechtigkeit, dass in dieser Zielsetzung sie wirklich übereinstimmten. Und die beiden gemeinsam hätten natürlich große unterschiedliche Gruppen der schwarzen Bevölkerung dann nochmal zusammenführen können und dadurch den Erfolg des Protestes vielleicht noch erhöhen können.
Dazu ist es nie gekommen. Am 21. Februar 1965 wird Malcolm X in New York erschossen. Ein Tod mit Ansage, oder?
Er hat viele, viele Morddrohungen erhalten und insbesondere natürlich eben von der Nation of Islam, die sehr erbost darüber waren, nicht nur, dass Malcolm sich getrennt hatte, das hätte man ja vielleicht noch toleriert, aber Malcolm hat ja dann auch eine eigene, sogar zwei Organisationen gegründet, selber 1964, eben einmal die Muslim Mosque Incorporated, also als eine muslimische Organisation für Schwarze primär, aber Weiße könnten theoretisch auch da Mitglieder werden und natürlich vor allem, was ihm ganz wichtig war, war seine Organisation, die er am 30. Juni 1964 gegründet hat, die Organization of Afro-American Unity. Und das sollte eben eine politisch aktive, zwar schwarz-nationalistische, aber nicht separatistische Organisation sein, die eben gegen Rassismus kämpft, für die Rechte der Schwarzen und gegen soziale Ungerechtigkeiten. Und das hat ihm die Nation of Islam nie verziehen, dass er da also praktisch jetzt ihnen Konkurrenz machte. Und man hat immer wieder gedroht, ihn umzubringen. Er musste damit rechnen, ermordet zu werden. Und viele seiner Freunde haben ihn wirklich angefleht, er sollte doch bitte am besten zusammen mit seiner Familie mal für ein paar Jahre nach Afrika gehen. Er hat es abgeschlagen.
Dann am 21. Februar 1965 wird Malcolm X erschossen bei einer Veranstaltung in New York und die Täter kommen aus der Nation of Islam.
Richtig, ja. Die waren auf jeden Fall Mitglieder der Nation of Islam, das weiß man. Was man nicht genau weiß, ist, wie viele es waren. Verhaftet wurden drei, von denen einer auf jeden Fall dabei war, weil der am Tatort angeschossen wurde von einer Bodyguard von Malcolm. Wohingegen drei andere Täter, nämlich die meisten Augenzeugen haben hinterher berichtet, es waren fünf Täter, sind auf unerklärliche Weise irgendwie entkommen. Und da man weiß, dass das FBI ja die Nation of Islam sehr unterwandert hatte, unterspitzelt hatte, gibt es halt manche, die spekulieren, dass eben vielleicht einer dieser Attentäter ein FBI-Agent war oder ein Spitzel war. Da kursieren also bis heute die Gerüchte. Genaues wird man da wahrscheinlich nie erfahren.
Schon damals spielt Louis Farrakhan eine große Rolle in diesen Konflikten. Er ist ein großer Gegenspieler von Malcolm X. Später wird Farrakhan Anführer der Nation of Islam und ist das bis heute, er ist heute über 80. Wie würden Sie die Rolle von Farrakhan beschreiben, gerade heute?
Also erstmal in der Nation of Islam war Farrakhan ein unglaublicher Opportunist, denn er war das Protégé von Malcolm und hat ihn dann wirklich hinterher mit verraten und ich glaube, war auch mit maßgeblich, das hat er später auch mal zugegeben, mit dafür verantwortlich, dass Malcolm getötet wurde. Er hat dann aber hinterher, als Elijah Muhammad gestorben ist, hat ja dessen Sohn Wallace Muhammad die Nation of Islam eigentlich in der Art und Weise, wie Malcolm es sich gewünscht hätte, in den Mainstream-Islam übergeführt. 76. Aber Farrakhan passte das nicht. Der wollte also festhalten an dieser Ausrichtung, die Weißen sind Teufel und wollte eben nicht Mainstream-Islam machen und hat dann 1978 eben seine eigene Nation of Islam nochmal sozusagen neu gegründet auf den alten Prinzipien basierend, inklusive zum Teil stark antisemitischer Tendenzen, die immer weiter erhalten blieben und in jüngster Zeit hat sich ein bisschen geöffnet. Also seit ein paar Jahren dürfen zum Beispiel Mitglieder der Nation of Islam wählen. Das war ihnen ja vorher versagt. Man hat jetzt auch diese sehr repressive Haltung gegenüber Frauen gelockert. Also Frauen dürfen jetzt schon auch ein bisschen kleinere Führungspositionen mit übernehmen in der Nation of Islam.
Sie haben den Antisemitismus angesprochen. Wie verbreitet ist der Antisemitismus unter Afroamerikanern heute?
Das ist sehr unterschiedlich. Also innerhalb der normalen, vor allem der schwarzen Mittelschicht sicherlich nicht. Denn gerade während der Bürgerrechtsbewegung gab es ja einen engen Zusammenschluss. Also die meisten Weißen, die damals mit in der Bürgerrechtsbewegung involviert waren, waren Juden. Aber innerhalb eben der schwarzen Separatisten, die es ja heute durchaus auch gibt. Es gibt ja zum Beispiel jetzt seit Ende der 80er Jahre eine neu gegründete New Black Panther Party, die allerdings von den Mitgliedern der alten Black Panther Party, die noch leben, also nicht als illegitim und als Spinner beschrieben wird. Viele von denen sind übrigens wiederum ehemalige Mitglieder der Nation of Islam. Und die sind auch ziemlich antisemitisch, ja, und anti-weiß. Ne? Das ist also nach wie vor diese Tendenz der Nation of Islam, eben die Frustration der schwarzen Unterschicht eben darauf zu lenken, dass es eigentlich die Weißen als solche sind, die böse sind und dann die Juden nochmal ganz besonders. Das hat sich ja bis heute erhalten.
Wir haben vorhin von der Nation of Islam im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat gesprochen, ob es da Verbindungen gibt. Wissen Sie von Mitgliedern der Nation of Islam, die zum Beispiel nach Syrien gehen und sich dem Islamischen Staat anschließen? Gibt es sowas?
Da ist mir bisher, muss ich sagen, kein Fall bekannt. Und es würde auch eigentlich dem widersprechen, dass zumindest die Nation of Islam ja trotz allem immer noch apolitisch sein will und eben nicht da in diese Terrorrichtung oder überhaupt in, sage ich mal, revolutionäre Stimmungen geht.
Frau Waldschmidt-Nelson, zum Schluss eine indiskrete Frage, wenn Sie mir gestatten. Sie sind eine weiße Frau mit dem deutschen Namen Britta Waldschmidt und dann hängt da dieses Nelson hinten dran und da wird man natürlich neugierig. Ich habe dann gelesen, Sie sind mit einem Amerikaner verheiratet und da habe ich mich unwillkürlich gefragt, ob sie wohl mit einem Afroamerikaner verheiratet ist. Und dann habe ich mich selbst ein bisschen blöd gefühlt bei diesem Gedanken, von wegen, ja, die schreibt Bücher über King und Malcolm X und dann muss sie ja eigentlich nicht gleich mit einem Schwarzen verheiratet sein. Ich bin also quasi in die Falle dieser Zuschreibungen reingetappt. Wie würden Sie reagieren auf die Frage, ob Sie mit einem Schwarzen verheiratet sind? Fänden Sie das unhöflich oder unkorrekt?
Nö, das bin ich eigentlich auch gewohnt aus der Zeit heraus, als ich früher mal bei einem schwarzen Think Tank gearbeitet habe in Washington D.C. Da gingen eigentlich immer alle davon aus, dass mein Mann schwarzer ist und waren dann immer ganz überrascht, wenn sie Scott dann kennengelernt haben und feststellten, er ist eben genau ein blauäugiger, blonder Weißer. Einer von den Blue-Eyed White Devils. Nein, auch mein Interesse an schwarzer Geschichte ist also nicht durch meine Ehe begründet worden. Mhm. Interessanterweise, also wenn Sie privat noch was wissen möchten. Ich habe selber mal überlegt, wann das eigentlich zum ersten Mal war, dass ich mich für afroamerikanische Geschichte interessiert habe und habe dann auf einer Konferenz zufällig meine alte Politiklehrerin getroffen aus der Schule, die mich daran erinnerte, dass ich schon in der 9. Klasse, so haben wir im Sozialwissen, Sozialwissenschaftsunterricht, sollten wir Referate halten über irgendwelche Protestgruppen. Und damals habe ich also mit Begeisterung über den Montgomery-Bus-Boykott und Rosa Parks berichtet.
Ah, ja.
In der 9. Klasse.
Die erste schwarze Frau, die sich geweigert hat,
richtig,
den Sitz freizumachen im Bus für Weiß.
Ja, mein erstes Interesse an schwarzer Geschichte war auch immer den Frauen gewidmet. Also auch meine Dissertation ist über schwarze Frauen, nicht über schwarze Männer.
Da reden wir das nächste Mal drüber im Doppelkopf hier auf HR2 Kultur. Das war Britta Waldschmidt-Nelson zu Gast. Sie ist Autorin der Biografie von Malcolm X, erschienen im Beck Verlag, nur zu empfehlen. Eine letzte Musik, Frau Waldschmidt-Nelson, Taj Mahal haben Sie mitgebracht, Malcolm's Song.
Mhm.
Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Am Mikrofon war Klaus Walter.
Danke, Herr Walter. Tschüss.